Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das eben angesprochene Staunen, vielen Dank, lieber Stefan und liebe Jana Reinicke. Das ist ja besonders wichtig in Zeiten, in denen die Welt den Atem anhält, so wie gerade. Russland hat die Ukraine angegriffen. Das wird unsere Welt noch einmal verändern. Wenn man nach den Gründen fragt, wird wohl der Wunsch nach Macht dazugehören, auch wirtschaftliche Interessen. Vermutlich hat es auch wie in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg mit einem angekratzten Geltungsbedürfnis Russlands zu tun, das da jetzt so ausgefallen wird. Es sind ja gar nicht alle Russen. Aber Macht, Geld und Geltung, wie auch andere, sind alles Kategorien, die in unserer Welt große Bedeutung haben und der Antrieb für vieles sind, was Menschen tun. Neben den großen weltpolitischen Gegebenheiten gibt es ja auch alltägliche Zusammenhänge für uns, in denen so etwas eine Rolle spielt. Die Fußballmannschaft, die Daniel und ich trainieren, tritt nun in die entscheidende Phase der laufenden Saison. Die Jungs haben vor der Saison zum Ausdruck gebracht, dass sie neben dem Spaß auch Erfolg haben wollen. Ob das gelingt, hängt nun von den Ergebnissen der nächsten Wochen und Monate ab. Wir sind im Endspiel des Kreispokals noch vertreten. Wir haben noch alle Chancen, unsere Liga als Sieger zu beenden und damit eine Spielklasse aufzusteigen. Und sind im Schleswig-Holstein-weiten sogenannten Landespokal im Halbfinale unter den letzten 4 Mannschaften. Schon das Erreichen dieses Halbfinales ist ein sportliches Wunder. Wir sind mit Abstand die Mannschaft aus der niedrigsten Spielklasse. Die noch vorhandenen Gegner spielen 2, 3 oder 4 Klassen höher als wir bis hin zur B-Junioren-Bundesliga. Es macht Freude, sowas mitzuerleben. Vielleicht muss ich allerdings in ein paar Wochen oder Monaten die Jungs auch völlig enttäuscht vom Boden abkratzen, weil alles nicht gelungen ist. In allem, was wir erleben, ob nun sowas oder anderes, gilt es aber immer, eine über alles wichtige Frage zu stellen. Ob wir nun Macht oder Geld oder Titel oder Ehrungen oder was auch immer erstreben. Was haben wir eigentlich davon? Erfahren wir mehr echtes Leben, wenn wir menschlich gesehen erfolgreich sind? Diese Frage kommt uns neben anderem im für heute vorgesehenen Predigttext voll entgegen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 8, in den Versen 31 bis 38, werden uns folgende Worte von Jesus Christus berichtet. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn, damit meint er sich selbst, muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus, ja, einer seiner engsten Freunde, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das sind keine Verse, die man jemandem zum Geburtstag sagt. Gerade vorher hatte Jesus seine Jünger noch gefragt, für wen sie ihn eigentlich halten. Und nach allem, was sie mit ihm erlebt hatten, brach es aus Petrus raus, der ja oft das Wort ergriff, du bist der Christus, also der von Gott gesandte Retter der Welt. Das hat für die Jünger auch so eine Bedeutung wie gehabt, mit dir geht das Leben richtig los. Und nun wirken diese gerade von Jesus gelesenen Worte vielleicht etwas seltsam und abschreckend. Allerdings kann man bei genauem Hinsehen entdecken, dass Jesus will, dass wir das Leben da suchen und bekommen, wo es wirklich zu finden ist, nämlich bei ihm. Und dieses Leben mit ihm geht weit über diese Welt hinaus. Wir gucken uns das an unter dem Titel Die Welt ist nicht genug. Alle James-Bond-Freunde kommen auf ihre Kosten. Die Welt ist nicht genug. Mit seinen Worten zeigt Jesus uns drei Spannungsfelder, in denen unser Leben geschieht und in denen wir immer wieder gefragt sind, Entscheidungen zu treffen. Erstens, Gott oder Mensch. Zweitens, Selbstverleugnung oder Selbstverwirklichung. Drittens, Himmel oder Hölle. Gott oder Mensch. Mit dieser seltsamen Bezeichnung Menschensohn oder Sohn eines Menschen kommt aus dem Alten Testament und mit der gibt sich Jesus zu erkennen als der, dem am Ende von Gott die ganze Macht über diese Welt in die Hände gegeben wird. Das ist ein stehender Ausdruck. Genau darauf warteten die Menschen in Israel schon lange. Sie haben erwartet, dass dieser Messias kommt und sie von der römischen Besatzungsmacht befreit. Dann ist wieder Leben. Wir kennen ja solche Dinge auch wahrscheinlich aus unserem Leben. Wenn das mal eingetreten ist oder wenn das nicht mehr so ist, dann geht das Leben los. So sähe die Rettung der Welt in menschlichen Augen aus. Das Volk Israel wird wieder als Königsvolk eingesetzt und alle sind zufrieden, jedenfalls in diesem Volk. So war die Vorstellung. Und unser menschliches Denken, ob man nun zum Volk Israel gehört oder nicht, sucht sich ja nun mal die Feinde des Lebens oder sucht die Feinde des Lebens, also das sogenannte Böse, außerhalb von uns. Ja. Und da spricht Petrus doch einer ganzen Menschheit aus dem Herzen, nein, Herr Jesus, das geschehe dir nur nicht, dass du sterben musst. Du sollst doch vielmehr unsere Wünsche erfüllen. Das geht ja nicht, wenn du tot bist. Funktioniert nicht. Stattdessen soll Jesus lieber mal auf den Putz hauen kräftig und dafür sorgen, dass alle begreifen, dass man sich bitte mal um mich drehen und mich in Ruhe lassen soll. Jesus eröffnet seinem Freund eine tiefe, schreckliche Erkenntnis. Der Feind des Lebens, mein lieber Petrus, steckt nicht nur in den anderen. Er kann auch durch dich wirken. Ich habe mal diesen Satz gelesen und den vergesse ich seitdem nicht mehr. Petrus wird wohl nie mehr in seinem Leben vergessen haben, dass sein Herr ihn einen Satan genannt hat. Der Durcheinanderbringer, wie der Teufel ja auch genannt wird, hat längst das menschliche Denken und Urteilen durcheinander gewürfelt. Nun irrt sich nicht nur, wer ganz offensichtlich nach unserem Ermessen Böses im Sinn hat. Nicht nur der ist im Irrtum. Sondern auch, wer das Normalmenschliche für gut genug hält. Und meint, das Normalmenschliche sei die Lösung für unsere Probleme in dieser Welt. Gott ist in seinem Sohn in diese Welt getreten und seine Menschen wollen lieber selbst der Mittelpunkt sein und sich von ihm nicht ihre Pläne durchkreuzen lassen. Deswegen hatten wir vor 2000 Jahren schon und ich sag mal bis heute und vorher auch schon nichts Besseres zu tun, als ihn aus unserem Leben rauszuhalten bzw. rauszuschmeißen aus unserer Welt. Deshalb haben sie ihn aufs Kreuz gelegt und ihn darauf festgenagelt, damit er ja bleibt, wo wir ihn haben wollen. Da zeigt sich, was Bosheit ist. Nicht nur, wenn Russland die Ukraine angreift, sondern auch darin, dass wir Menschen immer so gerne Gott aus unserem Leben raushalten wollen und sich die Welt bitte um mich drehen soll. Bis heute äußern sich das ja in solchen Gedanken, die immer mal wieder Verbreitung finden, leider. Der Tod von Jesus war für uns Menschen gar nicht nötig. Ja, ist sogar theologisch vielfach inzwischen Konsens. Oder Jesus ist nicht als Opfer für uns Menschen gestorben. Hätte auch aus dem Mund von Petrus kommen können. Der wusste nur noch nicht, dass er wirklich sterben wird, sonst hätte er es wahrscheinlich vorher schon gesagt. Und auch wenn das noch so logisch klingt und so gläubig erklärt wird, Jesus sagt, du denkst, was menschlich ist, aber nicht so, wie Gott das sieht. Geh hinter mich, Satan, so heißt es wörtlich. Petrus soll ihm folgen, sich von Jesus leiten lassen, nicht umgekehrt, dass Petrus vor ihm hergeht und Jesus mal sagt, wo es lang geht. Nein, wer mit Jesus leben will, da geht es andersrum. Und Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Dort wird er sterben, an dem Kreuz. Er wird dort zwischen Gott und seinen Menschen hängen, weil er auf Gottes Seite steht und unsere Selbstumkreisung kritisiert. Deswegen schaffen wir Menschen ihn aus dem Weg. Aber dabei gibt er uns Menschen auch nicht auf, sondern stellt sich an unsere Seite. Vielmehr noch an unsere Stelle, als er da stirbt. Diese Wirklichkeit ist dazu geeignet, unser Leben zu bestimmen. Unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, unser Reden, unser Handeln. Von da aus gewinnt das alles eine neue Dimension. Und von da aus kommt zur Entfaltung, was Gott dieser Welt schenken will. Uns Menschen für sich zu bekommen, war für Gott kein Schnäppchen. Nicht möglichst wenig Zahlen für möglichst viel Qualität. Das ist ja heute so üblich geworden. Gott hat den höchsten Preis für uns bezahlt. Und über die Qualität seiner Menschen lässt sich diskutieren. Gott ist das jeder Mensch wert, den du triffst. Du selbst auch. Und vom Staunen, in das wir vorhin mit hineingenommen werden, wird unser Leben jetzt nochmal neu sortiert. Vom Staunen darüber, wie Gott mit uns umgeht. Denn das ist Gottes Sicht, die unser menschliches Denken weit übertrifft. Nur so im Blick auf Jesus am Kreuz ist auch echter Friede möglich, ob in der Ukraine oder woanders. Und das führt uns geradewegs in die zweite Spannung hinein. Selbstverleugnung oder Selbstverwirklichung. Jetzt spricht Jesus nicht mehr von sich, sondern von denen, die ihm nachfolgen wollen. Das bedeutet, zunächst mal wörtlich hinter Jesus hergehen. Man könnte auch das so ausdrücken, in seinen Fußstapfen laufen. Mit Leben mit Jesus leben, von Jesus lernen, wie das Leben gelingt. Hingehen, wo Jesus mit mir hingehen will. Tun, was Jesus durch mich tun will. Das bedeutet nachfolgen. Und Jesus sucht keine Bewunderer. Er sucht Nachfolger, die sich von ihm verändern und gebrauchen lassen für das, was Gott tun will. Er macht uns hier nicht den Mund wässrig. Ja, wir würden sagen, das ist doch keine Werberede hier, die du hier hältst, Jesus. Das ist ja so nach dem Motto, wenn du immer noch da bist, hast du es dir noch nicht richtig überlegt. Nein, Jesus macht uns nicht den Mund mit Versprechungen wässrig. Und wie schön, dass das vorhin auch schon mal deutlich wurde, komm zu mir und dann ist alles nur noch toll. Das ist alles leicht, es ist alles schön und wie fühlt sich das alles nur gut an? Jesus macht es gut. Mindestens insgesamt, oftmals auch schon an einzelnen Stellen, finde ich. Aber wo dir jemand verspricht oder dir sagt, du musst dich toll fühlen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, da werdet bitte misstrauisch. Solche Werbereden hält Jesus nicht. Schon gar nicht, solchen Druck baut er nicht auf. Ihm zu folgen geht nur, indem wir uns selbst verleugnen, sagt er. Und jetzt muss man aufpassen, dass man diesen Begriff nicht falsch versteht. Es heißt nicht, indem man sich selbst verachtet oder wegwirft, sich für unwichtig hält. Nein, sich selbst verleugnen heißt, dass ich entdecke, wie zutiefst wichtig ich Gott bin und dass er sich um mich kümmert. Dass er sich für mich hingegeben hat. Und dass ich deshalb und nur auf dieser Grundlage jetzt nicht mehr künstlich so tun muss, als wäre ich der Mittelpunkt der Welt. Und als wären meine Gedanken immer die richtigen. Und als würde das, was ich will, immer das Treffende sein. Es bedeutet die Entdeckung, dass sich das ganze Universum um ihn dreht und ich es dabei am besten habe. Deswegen bete ich ja das Vaterunser so gerne. Auch wenn ich immer denke, ist ja eigentlich klar, was du da betest. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Will ich doch gar nicht, will doch, dass mein Wille geschehe. Ich bete das extra. An der Stelle merke ich auch immer wieder, dass Beten nicht nur dafür da ist, dass wir uns Gott mitteilen. Der weiß ja auch ohnehin schon, was uns bewegt. Trotzdem ist es wichtig, ihm das zu sagen, sondern dass Beten auch dafür sorgt, dass wir verändert werden. Aber das wäre ein anderes Thema, das kann ich jetzt heute nicht vertiefen. Aber was, in welchem Zustand befinden sich eigentlich Menschen, um die sich die ganze Welt dreht? Wir würden eigentlich im Volksmund sagen, die sind besoffen. Oder? Wenn einer sagt, um mich dreht sich alles, dann ist er betrunken. Was anderes ist mit dem nicht los. Vielleicht merken wir daran, dass das ein Irrsinn ist, den wir jeden Tag verfolgen. Alles muss sich um mich drehen. Sich selbst verleugnen bedeutet, Jesus in den Mittelpunkt der Welt und meines Lebens zu stellen, beziehungsweise ihn dort einfach sein zu lassen, weil er dorthin gehört. Bei ihm habe ich es viel besser als bei mir selbst. Und wer den Eindruck hat, er kommt immer zu kurz. Alles hindert ihn am Leben. Der muss sich immer nur um sich drehen, weil er immer den Eindruck hat, was die anderen machen, ist nicht gut für mich. Und wir haben aus meiner Sicht unter anderem auch deshalb seit einiger Zeit das Wort von der Selbstverwirklichung geprägt. Und verstehen vielfach darunter, dass wir jetzt am besten nur noch machen, wovon wir uns selbst Erfüllung versprechen. Ja, man muss es genau definieren. Jetzt möchte ich euch das so mal sagen und ich streite mich hinterher gerne mit euch über diesen Begriff. Ich habe ihn aber extra gewählt, damit er uns auch piekst. Ein Mensch kann sich gar nicht selbst verwirklichen. Das geht überhaupt nicht. So funktionieren wir Menschen gar nicht. Wir sind immer auf Beziehung angelegt. Wir finden uns immer nur auch in der Begegnung mit anderen. Wer sich nur um sich kümmert, hat nämlich zum Beispiel dann die gerade nicht und bleibt auch mit sich selbst alleine. Das ist spannend, finde ich. Wir finden uns nicht in der Konzentration auf uns und auf Tätigkeiten, die wir um unseretwillen ausüben. Man kann das machen und solange man damit nicht zufrieden ist, wird man auch denken, es ist noch nicht genug. Es muss noch mehr so sein. Ach, hoffentlich merken noch viele Menschen, dass das der völlig falsche Weg ist. Wie gesagt, nicht Selbstverachtung, nicht du zählst nicht und bist nicht wichtig. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Gerade weil du so wichtig bist. Man mag das mal daran erkennen, dass Jesus Christus, bevor er sein Leben für uns gegeben hat, was ja der tiefste Ausdruck dessen ist, wie Leben gelingt, sich aus Liebe hingeben für andere, da hat er uns die Füße gewaschen. Also seinen Jüngern hat er die Füße gewaschen. Der Höchste. Der Petrus konnte das auch gar nicht fassen. Der hat gesagt, nee, bloß nicht. Und da sagt Jesus, ja, dann hast du nichts von mir, tut mir leid. So, und da muss man einfach mal sehen, der Höchste. Es wird dort berichtet in Johannes Evangelium Kapitel 13. Jesus wusste ganz genau, welche Stunde jetzt geschlagen hat, nämlich, dass er sterben wird und dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat. Dass er also von unschätzbarem, unverzichtbarem Wert und von überaus großer Bedeutung ist. Und dann hat er sich zur Drecksarbeit aufgemacht für seine Freunde. So sieht das Leben aus, ihr Lieben. Wer es denn bei Gott erfahren will. Man kann auch bei sich selber bleiben, das geht, sagt Jesus. Aber wir finden uns am tiefsten nur in Gemeinschaft mit Gott. Deshalb müssen wir uns nicht um uns drehen. Wir können aufhören, die Besoffenen zu spielen. Wir müssen uns nicht als Maßstab sehen. Keiner kann uns dazu zwingen. Wenn du dich Jesus hingibst, findest du dich selbst als von Gott Geliebte und von Gott Geliebter. Und jetzt lebt sich's anders. Und dann erkennst du auch jeden anderen Menschen als von Gott geliebt. Und es sortiert sich neu. Und dann kannst du dich ihm hingeben für das, was er durch dich seinen anderen Menschen tun will. Es geht nicht darum, das Kreuz von Jesus auf uns zu nehmen. Sein Kreuz, sagt Jesus, nicht mein Kreuz. Jesus ist für uns Menschen gestorben. Aber Jesus weist dabei darauf hin, wenn sie das mit dem Höchsten schon machen, wie werden sie dann mit allen anderen umgehen, die zu ihm gehören? Den werden sie auch umbringen. Und das gilt es einzukalkulieren. Dass wir bekämpft werden, dass wir beschimpft werden. Bei uns ist es vielleicht noch nur ausgelacht, aber es kann uns auch das Leben kosten, zu Jesus zu gehören. Christen in aller Welt erleben das zu dieser Stunde so. Die werden dann verleumdet als Staatsfeinde und Volksverächter und sonst irgendwas. Wer Jesus folgen will, kommt also nicht billig davon. Das wird hier deutlich. Qualität hat ihren Preis, also auch Lebensqualität. Mit Jesus zu leben ist kein Schnäppchen. Es ist alles. Und es kostet alles, was wir sind und haben. Aber wir bekommen, was wir von uns aus gar nicht sein und haben können. Die Welt ist nicht genug, ihr Lieben. Die Macht, das Geld, die Titel, das Ansehen, die Karriere, alles, was wir in dieser Welt erreichen können, sind nicht das Ziel unseres Lebens, auch wenn wir es dazu gemacht haben. Das können Werkzeuge sein, die zum Guten für Menschen eingesetzt werden können. Jawohl, man muss das nicht verachten im Sinne von, wir tun jetzt alle nur noch das, was uns in den Keller führt. Aber das echte Leben geht weit über diese Welt hinaus. Denn die Welt ist nicht genug. Das wird besonders in der dritten Spannung noch einmal deutlich, in der wir leben und uns entscheiden müssen. Himmel oder Hölle. Wenn wir also unser Leben von Jesus gestalten lassen, dann werden wir neben dem ganzen Guten, was es aus meiner Sicht völlig mit sich bringt, werden wir auch Widerstand ernten. Und es gibt da eine Legende zu dem Apostel Petrus, mit dem Jesus hier diesen Streit sozusagen hat. Wie weit sie der Wahrheit entspricht, kann ich nicht beurteilen, aber es lohnt sich auf jeden Fall darüber nachzudenken, finde ich. Unter dem Kaiser Nero im 1. Jahrhundert wurden die Christen ja auch schon verfolgt. Gleich nachdem es sie gab. Und die wurden den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und deshalb rieten dann die Glaubensbrüder ihrem obersten Petrus doch, die Stadt Rom zu verlassen. Er solle auf Nummer sicher gehen. Filmisch dargestellt wird das in dem Film Quo Vadis, für 8 Oscars nominiert, unter anderem als wertvollster Film. Petrus geht also aus der Stadt. Auf dem Weg von der Stadt weg trifft er seinen Herrn Jesus. Und er fragt, Quo Vadis, Domine? Nee, Petrus fragt ihn, Quo Vadis, Domine? Wohin gehst du, Herr? Ja, also die Wege kreuzen sich. Petrus weg und er hin. Und er fragt er, wohin gehst du? Und dann sagt Jesus, ich gehe in die Stadt. Ich will mit meinen Geschwistern leiden und sterben. Da wusste Petrus, was er zu tun hat. Er kam gerade noch rechtzeitig wieder zurück, um die Glaubenden vor ihrer Hinrichtung zu ermutigen, im Glauben zu bleiben und im Glauben Jesus ihr Leben zu geben. Auch Petrus starb dann in Rom. Bekämpft zu werden, weil wir zu Jesus gehören, wie gesagt, bei uns vielleicht im Moment noch belächelt, ist nun wirklich keine leichte Sache. Jesus hat seinen Jüngern auch versprochen, der Heilige Geist wird euch dann beistehen, wenn es soweit kommt. Aber wir Menschen sind geschaffen zu einer liebevollen Gemeinschaft mit Gott. Diese Welt wird vergehen, nur die Gemeinschaft mit Gott bleibt für uns. Und wenn wir uns an diese vergängliche Welt hängen, ist ja eine Logik, wenn wir diese vergängliche Welt wichtiger nehmen, dann werden wir auch mit ihr zugrunde gehen. Sie wird eben vergehen, deswegen nennen wir sie ja vergänglich. Das Einzige, was für jeden Menschen sicher ist, ist ja der Tod. Steht jedem vor Augen. Da diskutiert auch keiner drüber. Es geht nur um die Frage, wie geht es danach eigentlich weiter? Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns Menschen zu retten. Um uns das ewige Leben mit Gott zu schenken, das zwar jetzt beginnt, aber eben in Ewigkeit ist. Und er freut sich schon unbeschreiblich auf dich. Nicht nur ein Loch in den Bauch, sondern auch in seine Füße und Hände hat er sich schon auf dich gefreut. Er will dich um jeden Preis dabei haben. Und das ist so eine Freude, in diese Runde zu gucken und das mal versuchen nachzuempfinden, wie Gott sich darauf freut, dich dabei zu haben. Lauter Menschen, die er unbedingt haben will. Durch Jesus kommen wir dahin. Ich bin der Weg, hat er gesagt. Das heißt, dass jeder, der es anders versucht, dort nicht ankommt. Deshalb sagt Jesus diese Dinge, so schroff sie klingen mögen. Er sagt, nur wer hier nicht davon schweigt, sondern es offen bekennt, dass er zu mir gehört, zu dem werde ich mich auch stellen, wenn es am Tag des Gerichts um alles oder nichts geht. Billiger geht es nicht. Wir verschweigen ja auch nicht unseren Ehepartner. Außer in der Beziehung stimmt was nicht. Jesus sagt, wer sein Leben lieber für sich lebt und es für sich einsetzt, der wird es am Ende verlieren. Spätestens am Ende, sage ich mal. Ich glaube, er hat es schon vorher verloren. Aber wer aber sein Leben an mich hingibt und sich für mich und die Botschaft von mir einsetzt, sagt Jesus, der wird es gewinnen. Der wird das ewige Leben bekommen. Das kann man sich auch nicht kaufen. Das wird uns nur durch den Tod von Jesus von Gott geschenkt. Wir können es im Glauben für uns gelten lassen. Dazu lädt Jesus uns ein. Deshalb lasst uns in den kleinen Schritten des täglichen Lebens trainieren, unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen, auf ihn zu hören und darum zu bitten, dass er uns festhält, damit wir auch am letzten Tag oder bis zuletzt ihm treu bleiben. Die Welt ist nicht genug. Jesus kämpft um dich mit allem, was er ist und hat. An jedem Tag. Und einmal hat er den Kampf schon bis aufs Äußerste durchgestanden. Nicht menschliche Gedanken oder Taten, sondern allein Gottes Handeln führen uns ins ewige Leben. Du findest dich und das echte Leben in der ungeteilten Hingabe an Jesus. Halte dich nicht am Vergänglichen fest, sondern an dem, der dich in Ewigkeit festhält. Amen.